Insa hat es anfangs schon gesagt. Wir machen heute weiter mit der Predigtserie Beziehungsweise. Und der vierte Teil heute heißt Nachwuchs, ein Kinderspiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr darüber nachdenkt. Es gibt noch technische Schwierigkeiten, kommt gleich. Wilhelm Busch, der Dichter, nicht der Pfarrer, der hat dazu geschrieben, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich weiß nicht, ob alle Mütter das so unterschreiben könnten für ihr Leben, weil bei der Mutter liegt dazwischen halt noch die Geburt. Und das ist auch gar nicht so einfach. Aber heute geht's nicht um die Geburt, auch nicht um das Vater oder Mutter werden. Da werden wir ja ganz früh in der Schule und in den Medien darüber aufgeklärt, wie das funktioniert. Heute geht's um das Elternsein. Wie funktioniert eigentlich das? Und wenn man mal schaut, wir als Eltern oder ihr als Eltern, auf was werden wir eigentlich vorbereitet? Also wir sind damals, zumindest beim ersten Kind, zu so einem Geburtsvorbereitungskurs gegangen. Da lernt man, wie all das, was dann bei der Geburt irgendwann auf uns zukommt, irgendwie überlebbar ist. So, das ist ein Teil. Dann ist die Geburt passiert, dann gibt es noch sowas wie Nachsorge, Kinderärzte, die all diese Anfangssachen bei der Gesundheit der Kinder im Blick haben. Aber wer bereitet uns als Eltern eigentlich auf das vor, was danach dann erst kommt? Also ich habe da keinen Kurs besucht und mir wurde auch keiner aktiv angeboten, keine Krankenversicherung, die sowas bezahlt, sondern man wird da tatsächlich ins kalte Wasser geschmissen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Laufe unserer Familienzeit, Kinderzeit, also unser Ältestes 10, im Laufe dieser Zeit habe ich ganz schön viele Fragezeichen in mir aufblinken sehen. Ganz unterschiedliche Themen. Sicherlich kennt ihr auch einige davon. Wenn zum Beispiel unsere Tochter Sachen schön findet, also Kleidungsstücke schön findet, wo ich denke, das sollten noch nicht mal Erwachsene anziehen. Oder wenn unsere Jungs zu Hause den reichhaltigen Wortschatz aus Kindergarten und Schule präsentieren. Oder die Frage, die gefühlt jede Woche einmal kommt, wann bekommen wir eigentlich unser eigenes Handy? Das sind so Fragen, wo ich denke, was soll ich darauf jetzt antworten? Was wäre eine gute, eine kluge, eine geistliche Antwort auf all diese Fragen? Wie gehen wir als Eltern mit solchen und ähnlichen Themen um? Jede Lebensphase deines Kindes, unserer Kinder, bringt eigene Fragen und Herausforderungen mit sich. Ihr werdet es in meiner Predigt heute auf jeden Fall merken, mein Erfahrungshorizont beschränkt sich auf die Lebensphase bis zum 10. Lebensjahr. Da wird sicherlich noch einiges kommen, aber jetzt noch nicht. Und da bin ich auch froh drüber. Und ihr habt sicherlich eure eigenen Fragen gerade im Kopf, an denen ihr euch vielleicht mehr oder weniger auch gerade die Zähne ausbeißt. Und der Markt, Insa hat es auch gesagt, ist überfüllt. Ich habe das Zählen nicht übernommen, Insa schon. 7,3 Millionen Ratgeber, hat sie gesagt. 7,3 Millionen Ratgeber ist natürlich ein Scherz, die uns dabei helfen wollen, all diese Fragen zu beantworten. Dann gibt's auch noch Seminare, Vorträge, Podcasts, bestimmt auch mittlerweile. Wie sollen wir diese Probleme lösen? Dabei wollen sie uns helfen. Was die meisten Ratgeber meiner Erfahrung nach zumindest verschweigen, ist, wo wollen sie eigentlich hin mit uns als Eltern? Was ist ihr Weltbild? Was ist ihr Fundament, auf dem sie aufbauen, wenn sie uns all diese Ratschläge, Tipps und Tricks für unsere Erziehung geben? Wenn es um einen Ratgeber geht, haben wir als Christen natürlich auch einen ganz, ganz dicken Ratgeber mit über 1000 Seiten. Bezieht sich nicht nur auf Erziehungsfragen, zum Glück, sondern auch viele andere Lebensfragen darüber hinaus, wo wertvolle Prinzipien für uns als Christen, für unser Leben, ob mit Kinder, ohne Kinder, verheiratet, nicht verheiratet, berufstätig, arbeitslos, wie auch immer, Ratschläge, Prinzipien für jede Lebensphase. Und das Gute an der Bibel ist, dass sie ganz klar darüber ist, worauf sie hinaus will. Sie will nicht darauf hinaus, dass es dir gut geht, dass es mir gut geht, sondern sie will darauf hinaus, dass wir lernen, ein Leben zu führen, das Gott in den Mittelpunkt stellt und ihn ehrt. Darauf will die Bibel hinaus. Und damit das klappt, gibt es so viele Ratschläge zu allen Lebensfragen, weil durch diese Lebensbereiche wir ein Leben kultivieren können, das Gott ehrt. Also schauen wir heute in einen relativ bekannten Text hinein. Einen Text aus dem Alten Testament, wo ihr vielleicht im ersten Moment denkt, Moment, es sollte doch um Erziehung gehen. Aber lasst uns einfach mal reinschauen. 5. Mose, schlagt's auf, öffnet eure App, was auch immer ihr dabei habt. 5. Mose ab Kapitel 6 ab Vers 4. Ihr seht es auch hier vorne. 5. Mose 6, 4 bis 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Mose spricht diesen Text und noch viel mehr drumherum vor dem versammelten Volk Israel. Die 40 Jahre Wüstenwanderung liegen jetzt quasi hinter ihnen. Sie stehen kurz davor, den Jordan zu überqueren und in das Land Kanaan einzuziehen. Und in dem Moment hält Mose seine allerletzte große Rede. Das 5. Buch Mose ist quasi eine Zusammenfassung dieser Rede. Und dabei zeichnet Mose zum einen den Weg von Ägypten bis zu dem Moment, wo er diese Rede hält, nach. Aber zum anderen, und das ist das viel Wichtigere an der Rede, fasst er den Bund nochmal zusammen, den Israel vor 40 Jahren am Berg Sinai mit ihrem Gott geschlossen hat. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ist dabei das Herzstück dieser letzten Rede von Mose zum Volk Israel. Und dieses Herzstück, dieser Text beginnt mit einem einmaligen Bekenntnis. Der Herr, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Im Hebräischen sind das 4 Worte. 4 Worte, die wahrscheinlich jeder Jude auswendig kennt. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Und alles, was jetzt darauf folgt, ist quasi sowas wie ein Resultat daraus. Alles, was jetzt folgt, basiert auf diesem einen Bekenntnis, auf diesen 4 Worten. Der Gott, an den wir glauben, das ist der einzige Gott. Das ist das Bekenntnis, das Mose dem Volk nochmal ins Herz schreibt, bevor sie über den Jordan gehen. Und das gilt auch heute noch genauso für uns. Wenn du persönlich dieses Bekenntnis sprechen kannst, wenn du es quasi unterschreiben kannst, gelten die Schlussfolgerungen, die wir uns gleich anschauen wollen, genauso für uns heute, für dich und für mich. Und das ist erstmal ganz unabhängig davon, ob du Kinder hast, ob du verheiratet bist, in welcher Lebenssituation auch immer du dich gerade befindest. Und die erste Schlussfolgerung, die auf dieses Bekenntnis folgt, steht in Vers 5. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Wenn du davon überzeugt bist, dass unser Gott der Bibel, der einzig wahre Gott ist, dann ist das die Schlussfolgerung, die auch in unserem Herzen passieren darf und passieren soll. Wir sollen Gott lieben. Und wir haben es gerade in dem Lied so schnell über die Lippen gebracht. Wir lieben dich und es ist unsere größte Sehnsucht, mit dir zusammen zu sein, dich zu lieben. Aber stimmt das auch wirklich? Und da möchte ich kurz innehalten und dich persönlich fragen. Liebst du Gott? Liebst du Gott? Und wenn du jetzt Ja gesagt hast, in deinem Kopf die nächste Frage für dich, liebst du ihn mehr als deine Frau? mehr als deine Kinder, mehr als das, was dir gerade sehr wichtig ist, womit du viel Zeit verbringst, was deine Prioritäten im Leben sind. Liebst du ihn mehr als das? Und wenn du jetzt immer noch Ja gesagt hast, ist die letzte Frage für dich, wo sieht man das in deinem Leben? Wo erkennt man, dass du ihn so sehr liebst in deinem Alltag? Und wenn du gerade irgendwo Nein gesagt hast, dann danke ich dir erstmal für deine Ehrlichkeit und lade dich ganz herzlich dazu ein, wenn du darüber reden möchtest, wenn du etwas daran ändern möchtest, nach dem Gottesdienst zum Beispiel einfach hier nach vorne zu kommen. Hier werden Mitarbeiter bereitstehen. Wir wollen mit dir reden, mit dir beten. Oder wenn es heute nach dem Gottesdienst nicht klappt, melde dich einfach bei uns Pastoren, bei anderen Leuten aus der Gemeinde, die du kennst. Wir wollen mit dir darüber ins Gespräch kommen und mit dir darüber beten. Wenn du aber Ja gesagt hast und dich bemühst, das klappt nicht immer, das ist klar, aber dich darum bemühst, Gott von ganzem Herzen zu lieben, dann lasst uns jetzt zusammen weiterlesen. Vers 6. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Jetzt denkst du vielleicht wieder, Moment, es sollte doch um Erziehung gehen. Warum reiten wir jetzt auf den Geboten des Alten Testamentes herum? Diesen Zwischenschritt über die Gebote, den müssen wir gehen. Und zwar darum, um zu verstehen, was ist eigentlich der Auftrag Gottes an Eltern, an Familien, den er uns im Alten Testament schon mitteilt und der sich durch die ganze Bibel hindurch durchführt. Also kurz zurück zu den Geboten. Im Bund, den Gott damals am Sinai mit Israel geschlossen hat, ging es um ganz, ganz viele Gebote. Dritte Buch Mose ist voll davon. Gar nicht so einfach, das durchzulesen. Aber diese Gebote, die hatten nicht den Zweck, das Volk Israel irgendwie zu knechten oder zu unterdrücken, sondern Gott hat ihnen die Gebote gegeben, damit sie lernen, wie ein Leben funktionieren kann in der Gegenwart Gottes. Gott selbst war in seiner Herrlichkeit gegenwärtig, in der Stiftshütte, über der Stiftshütte, in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Und das Volk musste lernen, nachdem sie so lange in Ägypten waren, wie können wir eigentlich als Menschen in der Gegenwart dieses einzigen Gottes leben, ohne dass es uns schadet. Denn Gottes Herrlichkeit ist ein verzehrendes Feuer, wie wir es in der Bibel lesen können. Und darum sind die Gebote da, damit das Volk lernt, wie gefällt Gott eigentlich ein Leben von uns Menschen? Was können wir tun, um ihm Ehre zu bereiten? Einen Schritt weiter gedacht, und das sehen wir dann vor allem im Neuen Testament, da zeigen uns die Autoren, dass es aber auch noch einen weiteren Zweck der Gebote und des Gesetzes gibt. Nämlich gerade der, dass wir erkennen, hey, wir können gar nicht so leben, wie es in diesem Bund von Gott verlangt wurde. Wir brauchen mehr, um das zu erfüllen, um das leben zu können. Und dieses Mehr ist Jesus Christus. Das sehen wir im Neuen Testament. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Römer 10, Vers 4, da heißt es, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn, also an Jesus glaubt, wird für gerecht erklärt. Das Gesetz sollte den Israeliten dabei helfen, ein Leben zu führen, das gerecht ist, das Gott gefällt, damit sie in seiner Gegenwart bleiben können. Aber eigentlich schaffen wir Menschen das nur durch Jesus Christus, durch seine Gnade, durch den Glauben an ihn, an sein Opfer. Und wenn wir das annehmen, daran glauben, dann sind wir vor Gott so liebenswert, so gerecht, so heilig wie sein Sohn selbst. Aber nur dann. Und das war ein Ziel des Gesetzes, uns das klar zu machen. Die Gebote des alten Bundes dienen uns aber auch jetzt noch, auch jetzt im Neuen Testament 2000 Jahre nach Jesus, jetzt noch als Richtschnur, als Maßstab, als Leitplanken, um einfach zu erkennen, hey, was ist Gott wichtig? Was gefällt ihm nicht? So können wir das Alte Testament auch heute noch ganz lehrreich für uns lesen. Und mit dieser Perspektive im Hinterkopf können wir jetzt heute weiterlesen, was Mose damals zu Israel gesagt hat. prägt sie, also hier spricht er immer noch von den Geboten, prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Hier erkennen wir, was Gott sich für Familie wünscht. Hier erkennen wir den Auftrag, den Gott uns als Familien gibt. Und ich würde diesen Auftrag mal so mit meinen eigenen Worten zusammenfassen. Gott wünscht sich für die Familie, dass sie ein Umfeld bietet, in dem persönliche und geistliche Entwicklung möglich wird. Die Familie soll ein Nährboden sein, ein Garten, ein Umfeld, in dem persönliches und geistliches Wachstum möglich wird. Und das ist in erster Linie der Auftrag für uns Eltern. Wir sind verantwortlich für unsere Familie. Wir sind dafür verantwortlich, dass so ein Umfeld entsteht und erhalten bleibt. Natürlich gehören Omas und Opas, Onkels und Tanten, Pateneltern, Freunde, all diese Leute gehören auch zu diesem Umfeld dazu. Aber in erster Linie tragen wir Eltern die Verantwortung dafür. Und was meine ich damit, wenn ich davon spreche, dass die Familie ein Ort sein soll, ein Umfeld sein soll, wo geistliches und persönliches Wachstum möglich ist? Damit meine ich eigentlich, dass durch dieses Umfeld dann das passiert, was wir hier im Predigttext gelesen haben. Dass Gottes Gebote, also seine Maßstäbe, in unseren Familien präsent sind. Dass in unseren Familien die Bibel gelesen wird, dass darüber geredet wird, was Gott wichtig ist, was ihm gefällt, was ihm nicht gefällt, was das für unseren Alltag bedeutet, wie wir heute im 21. Jahrhundert die Bibel ernst und ausleben können. All diese Fragen sollen uns in unseren Familien beschäftigen. Und dann wird geistliches und persönliches Wachstum, persönliche Entwicklung möglich. Denn, und davon bin ich überzeugt, die Maßstäbe Gottes helfen uns nicht nur dabei, geistlich zu wachsen, uns geistlich zu entwickeln, sondern sie entwickeln auch unsere Persönlichkeit. Sie entwickeln unseren Charakter, all das, was uns als Menschen auszeichnet. Warum sonst, ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert, warum sonst waren die Gefängnisse nach der großen Erweckung in England Anfang des 20. Jahrhunderts leer? Weil die Menschen nur noch Bibel gelesen und gebetet haben und deshalb keine Zeit mehr für Verbrechen hatten? Vielleicht auch, hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet. Aber weil die Menschen nicht nur zum Gottesdienst gegangen sind, anfingen dahin zu gehen, sondern weil sie anfingen, die Werte in ihrem Leben umzusetzen, die diesem Gott, für den wir Gottesdienst feiern, wichtig sind. Und das hat dazu geführt, dass ihre Persönlichkeit verändert wurde, dass Straftaten so rapide abgenommen haben in der Zeit in England, dass die Gefängnisse teilweise geschlossen wurden. Ich habe diese Woche ein anderes Beispiel dazu gelesen von einer großen Missionsgesellschaft. Sie hat davon berichtet, wie in einem unerreichten Stamm in Ostasien die Sexualstraftaten in diesem Volk rapide zurückgegangen sind und eigentlich aufgehört haben, als das Volk angefangen hat, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Nicht nur Einzelne, sondern große Teile der Völker. Und da hat dann sowas aufgehört. Und das zeigt, Gottes Maßstäbe, seine Werte verändern uns nicht nur geistlich, sondern sie helfen uns dabei auch persönlich und im Charakter zu reifen. Und genauso kann das bei Gottes Wort, seinen Werten, auch heute bei dir und bei mir, bei uns in unseren Familien sein. Und das ist der Auftrag an uns Familien, den wir als Gemeinde auch nach Kräften unterstützen wollen, aber für den wir als Eltern in erster Linie die Verantwortung tragen. Wie kann das praktisch aussehen? Wie können wir als Familien etwas dazu beitragen? Wie als Eltern dazu beitragen? Egal wie alt unsere Kinder sind, ob sie so jung sind wie meine oder schon vielleicht durch die Pubertät durch sind, kurz davor sind auszuziehen oder sogar schon ausgezogen sind. Welche Schritte können wir als Eltern, auch als Großeltern, als Onkel und Tanten mitgehen, damit so ein Umfeld in unserer Familie möglich wird. Ich habe 5 mögliche Schritte formuliert und sie auch als Selbstaussagen aufgeschrieben, damit ihr sie einfach für euch mitnehmen könnt. Der erste Schritt ist gleichzeitig der wichtigste. Ich, also du als Mutter, du als Vater, ich lebe vor, was bei uns zur Kultur werden soll. Und das ist egal, ob du dir das vornimmst oder nicht. Es ist einfach so. Ich lebe vor, was bei uns in der Familie Kultur werden soll. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, sein Wort kenne, in der Familie darüber rede, was ich daraus gelernt habe, dann werden sich unsere Kinder das merken. Sie werden das zur Kenntnis nehmen. Wenn ich davon erzähle, wie Gott in meinem Leben spürbar und erfahrbar wird, obwohl wir ihn ja nicht sehen können, werden unsere Kinder auch danach suchen. Wenn meine Kinder miterleben, wie Gottes Geist an mir arbeitet, mich verändert und ich auch darüber reden kann, sind sie früher oder später auch offen dafür. Das, was wir als Eltern vorleben, prägt unsere Kinder viel mehr als das, was wir ihnen erzählen. Das weiß jeder von uns. Aber das in der Praxis auch zu leben, ist etwas ganz anderes. Und darum jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Was erzählt dein Leben? Was erzählt mein Leben unseren Kindern von Gott? Was erzählt dein Leben deinen Kindern über Gott und sein Wort? Das ist der erste Schritt. Den zweiten Schritt, den wir gehen können, ist, ich rede viel mit Gott über meine Kinder. Wer letzte Woche hier im Gottesdienst war, der hat hoffentlich schon den Gedanken mitgenommen, ich rede viel mit Gott über meinen Ehepartner. Und nach diesem Gespräch mit Gott über deinen Ehepartner schließt sich jetzt quasi genauso das Gespräch über deine Kinder an. Was beobachtest du gerade bei deinen Kindern? Teilt Gott das mit? Welche Sorgen hast du deswegen? Welche Fragen beschäftigen dich? Rede mit Gott darüber und sei dann offen dafür, dass er antworten möchte. Gott ist kein stummer Gott. Er ist der lebendige Gott, der einzige lebendige Gott. Darum antwortet er auch. Wir müssen nur offen dafür sein. Vielleicht durch sein Wort. Vielleicht redet er durch ein Gespräch, das im Laufe der nächsten Tage passiert. Vielleicht durch einen Gedanken, durch ein Buch, wie auch immer. Aber sei offen dafür, dass Gott antwortet. Er will mit uns reden, unsere Fragen beantworten und sagen, was er zu unseren Themen zu sagen hat. Der dritte Schritt, ich bete mit und vor meinen Kindern. Ich bete mit meinen Kindern und ich bete auch vor meinen Kindern. Denn wenn wir beten, sei es jetzt vorm Essen, vorm Schlafen gehen, bevor die Kinder vielleicht in die Schule gehen, in den Kindergarten oder schon im Bett, bevor sie einschlafen, weil sie Angst haben. Wenn wir beten, sind wir Anschauungsmaterial für unsere Kinder. Deine Kinder, wenn sie noch klein sind, lernen von dir, wie man betet. Deine Kinder lernen von uns als Gemeinde, von unseren Kindergottesdienstmitarbeitern, aber in erster Linie von dir als Vater und Mutter, wie man betet. Und sie beobachten uns ganz genau, das wissen wir. Sie sehen zum Beispiel, ob man vor dem Essen einfach nur immer die gleichen Worte in einem schnellen Tempo und monotonem Ton runterleiert oder ob man vor dem Essen vielleicht auch nochmal den Konflikt aufgreifen kann, der gerade passiert ist. Beten meine Eltern eigentlich immer nur für ihre Bedürfnisse oder vielleicht auch noch für uns als Familie, aber darüber hinaus nicht mehr? All das sehen unsere Kinder. Sie hören es, wenn wir laut mit ihnen und vor ihnen beten. Wir sind das Anschauungsmaterial. Und Omas und Opas, die mit ihren Kindern beten, Pateneltern, Onkel und Tanten, immer, wenn Kinder uns mögen, wenn sie auch ein Stück weit zu uns aufschauen, sind wir Vorbilder, sind wir Anschauungsmaterial und sie nehmen das mit, was sie bei uns sehen. Der vierte Punkt, wir lesen zusammen in der Bibel. Wir lesen zusammen in der Bibel, jetzt seht ihr es auch. Geistliches Leben, und das ist für mich ganz wichtig, wichtiger Satz, geistliches Leben und geistliche Entwicklung basieren auf der Erkenntnis Gottes. Geistliches Leben und geistliche Entwicklung basieren auf der Erkenntnis Gottes. Je mehr ich verstehe, wer Gott ist, wie er ist, umso mehr bin ich dazu bereit, ihn und sein Wort auch als Chef und als Lehrmeister meines Lebens zu akzeptieren. Und wie kann ich mehr von Gott erkennen? Natürlich offenbart Gott sich auch durch die Natur, durch andere Menschen. Aber in erster Linie und in klarster Form offenbart Gott sich durch sein Wort, durch die Bibel. Da sehen wir, wer er ist, wie er ist, was er getan hat. Das alles gefällt uns nicht immer, ist Gott aber ziemlich egal. Wir erkennen durch das Lesen der Bibel, wer Gott ist und was ihm wichtig ist, wie er gehandelt hat in der Geschichte und wie er deshalb auch in Zukunft handeln wird. Und je früher wir anfangen, mit unseren Kindern Bibel zu lesen, das fängt dann im Optimalfall erstmal mit einer Kinderbibel an, desto früher werden sie damit groß, dass die Bibel irgendwie Teil des Lebens ist und geht dann hoffentlich irgendwann selbstverständlich in das Lesen der Erwachsenenbibel über, wie unsere Kinder sie nennen. Aber wenn wir als Eltern das nicht schon von klein auf beginnen, werden sie sich irgendwann fragen, warum soll ich das jetzt machen? Wenn wir als Eltern nicht selber von der Bibel begeistert sind, sie mitkommen, dass wir mitbekommen, dass wir in ihr lesen, warum sollte es dann bei ihnen im Leben irgendwann mal anders sein? Kinderbibeln sind im Alter unserer Kinder ein sehr wertvoller Unterstützer. Und ich habe da hinten auf dem Holztisch ein paar Kinderbibeln ausgelegt, die wir als Familie schon ausprobiert haben. Je abgegriffener eine Bibel ist, desto mehr können wir sie empfehlen, würde ich mal sagen. Und nicht alle Bibeln sehen ansprechend aus. Manche sind echt oldschool vom Bild und da denkt man, kann man das heute noch kaufen? Aber alle, die da liegen, die können wir als Familie wirklich empfehlen. Geht mal vorbei und schaut sie euch an, wenn ihr da noch auf der Suche seid. Wenn ihr als Familie noch nicht in der Bibel lest, egal ob Kinderbibel, Erwachsenenbibel, dann fangt damit an. Baut es irgendwie in euren Tagesrhythmus ein. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Ich finde es ja schon als Erwachsener für mich selber schwierig, an der Bibellese dran zu bleiben und dann noch im Familienverbund das Gleiche zu schaffen. Das ist eine Herausforderung. Aber lasst uns einen Punkt in unserem Tagesablauf finden, wo wir das als Familie schaffen können. Bei uns ist es abends nach dem Zähneputzen vorm Schlafengehen. Da ist das bei unseren Kindern schon so drin. Da treffen wir uns im Wohnzimmer, lesen eine Kinderbibel und beten dann da und reden noch darüber, das, was sie so daraus beschäftigt oder am Tag beschäftigt hat. Andere Familien machen es natürlich zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht morgens nach dem Frühstück. Bei Schulkindern wird es, glaube ich, schwierig, aber solange die Kinder noch im Kindergarten sind, hat man Zeit. Vielleicht vor der Mittagspause, wie auch immer. Ihr kennt euren Tagesrhythmus am besten. Lasst uns nach Zeitpunkten Ausschau halten, wo wir das in unsere Tagesroutine einbauen können. Denn dann hilft uns und unseren Kindern, diese Routine da dran zu bleiben. Wenn es abends manchmal spät wird und ich so still und leise versuche, das unter den Tisch fallen zu lassen, damit sie schneller im Bett sind, dann stehen die Kinder sofort auf der Matte und sagen, wir haben noch nicht gelesen, weil sie es einfach mögen, Geschichten vorgelesen zu bekommen. Und das gilt dann auch für die Bibel. Es ist einfach in unserem Alltag drin und sie erinnern uns dran, wenn wir es mal vergessen. Alle, die an der Entwicklung eines Kindes interessiert sind, und das sind ja nicht nur die Eltern, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, alle, die an der Entwicklung eines Kindes interessiert sind, fragen sich ja immer wieder, was kann ich meinem Kind, diesem Kind mitgeben? Was kann ich ihm mitgeben? Und das gilt natürlich in erster Linie für die Eltern. Und da habe ich einen Vers mitgebracht, den lese ich nur vor, aus Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen großen Schatz findet. Und wenn wir unseren Kindern einen echten Schatz mitgeben wollen, einen echten Schatz, keine PlayStation, kein Fahrrad, kein sonst so kostbares Geschenk, das wir vielleicht vor Augen haben, einen echten Schatz, der ihr Leben nachhaltig prägen wird, dann ist es der Schatz, in Verbindung mit der Bibel zu sein, ein Vertrautsein mit der Bibel schon in der Kindheit zu entwickeln. Lasst uns als Eltern Schritte dahin gehen, egal wo wir uns gerade in dieser Reise befinden, Schritte darauf zugehen, dass das mit unseren Kindern zusammen passiert. Ich glaube, manchmal, das hatte ich schon angedeutet, fällt uns das gar nicht so leicht. Manchmal habe ich keine Lust drauf und manchmal hat auch sicherlich ein Kind nicht Lust darauf. Aber seien wir ehrlich, wie viel von dem, was unser Alltag prägt als Familie, ist etwas, worauf alle Lust haben? Also wir machen meistens etwas, worauf mindestens eine Person keine Lust hat. Und uns als Eltern geht es genauso. Aber wir tun viele Sachen mit unseren Kindern oder als Ehepaar oder auch als Einzelperson, weil wir wissen, dass es uns gut tut. Und genauso gut tut es uns, uns als Familie und unseren Kindern, wenn sie eine Vertrautheit mit der Bibel schon in jungen Jahren entwickeln. Und der letzte Schritt, den ich mit euch teilen möchte, um so ein Umfeld zu gestalten, der unseren Kindern dabei hilft, geistlich und charakterlich zu wachsen, ist der: Wir investieren zusammen Zeit und Energie in Gottes Reich. Wir investieren zusammen Zeit und Energie in Gottes Reich. Damit meine ich gar keine hochtheologischen Dinge, sondern ganz praktische Sachen, die wir einfach so in unseren Alltag einbauen können, damit unsere Kinder verstehen, Gemeinde und Reich Gottes gehört zu unserem Alltag dazu, wie so vieles andere auch. Ich habe unsere beiden Großen zum Beispiel nacheinander mal zu einem Trucker-Einsatz mitgenommen. Sie fanden es toll. Sie waren richtig begeistert. Die ganze Rückfahrt haben sie davon geredet und dann zu Hause allen anderen Familienmitgliedern davon erzählt. Ein ganz praktisches Beispiel. Manchmal, wenn ich nachmittags noch in die Gemeinde fahre, um irgendwas vorzubereiten oder zu erledigen, nehme ich auch ein Kind mit. Und die helfen mir dann einfach dabei oder spielen so lange im Kinderraum, wie auch immer. Diese Verbundenheit mit Gemeinde wird so durch solche praktischen Kleinigkeiten schon in das Herz unserer Kinder mit hineingelegt. Ein weiteres ganz einfaches und praktisches Beispiel sind die Besuche unserer Kindergottesdienste. Wir haben in unserer Gemeinde das Privileg, dass wir Sonntagmorgen als ganze Familie hier hinkommen können und jeder Programm einen Gottesdienst findet, der zu ihm passt. Wir Erwachsene hier oben, ich hoffe, ihr sagt alle, dass er zu euch passt, und unsere Kinder unten, aufgefächert in ganz verschiedene Altersgruppen, von den Krabbelgruppen bis hin zum Butt mit 13, 14 Jahren. Ich finde das so stark, es ist ein Vorrecht. Und lasst uns als Eltern darauf achten, dass es in unseren Wochenrhythmus hineingehört, dass wir hier hinkommen und unsere Kinder den Kindergottesdienst besuchen. Manchmal machen sie es auch nicht gerne und wir vielleicht auch nicht. Aber wie schon eben gesagt, vieles von dem, was wir tun, machen wir nicht gerne. Aber wir wissen, dass es uns gut tut. Und eine letzte simple Sache sind Fahrdienste. Fahrdienste. Was meine ich damit? Damit meine ich natürlich die Fahrten zum Gottesdienst, aber darüber hinaus auch zu ganz anderen Aktivitäten, die wir in der Gemeinde anbieten oder die für Kinder passieren. Zum Beispiel zu den Pfadfindern am Freitag oder zu Kigo-Ausflügen, zu Freizeiten, zu Übernachtungen, all das, was im Laufe des Jahres so möglich ist. Und natürlich auch Fahrten zu anderen Familien oder zu anderen Kindern aus unserer Gemeinde. Denn nur so können sich Freundschaften vertiefen und wachsen. Wir sind teilweise so weit auseinander, also wir leben so weit auseinander, dass wir uns und unsere Kinder sich ja auch nicht im Alltag berühren. Aber durch den Austausch von uns Eltern untereinander und Besuchen zu Hause kann sowas ganz natürlich entstehen. Aber wir als Eltern müssen dazu bereit sein, diese Fahrten dann auf uns zu nehmen. Und mir wurde gesagt, irgendwann kommt die Zeit, wo wir unsere Kinder nicht mehr Kraft unserer Autorität in den Gottesdienst bekommen. Und ich glaube, in dem Moment sind dann solche Freundschaften, diese Beziehungen, ganz wertvolle Verbündete, dass die Kinder trotzdem mitkommen und gern dabei sind. Ich möchte noch einen letzten Punkt mit euch teilen. Ich weiß, dass ich schon sehr lange rede, aber bitte gebt mir noch 3, 4 Minuten. Danke. Wir haben darüber gesprochen, was der Auftrag ist. Was war der Auftrag? Ein Umfeld in unseren Familien zu gestalten, das begünstigt, dass unsere Kinder geistlich und persönlich wachsen können. Wir haben dann auch darüber gesprochen, welche Schritte man gehen kann. Es gibt natürlich noch andere, aber wir haben darüber gesprochen, welche Schritte ich vorschlage quasi, damit so etwas in unseren Familien entstehen und erhalten bleibt. Und lass mich dazu vielleicht noch sagen, dass es nie zu spät ist. Vielleicht saßt du gerade hier und denkst, Mann, der Zug ist schon längst abgefahren. Nein, ist er nicht. Egal wie alt deine Kinder sind, die ersten 3 Schritte, die kannst du zu jeder Zeit gehen, egal ob deine Kinder groß oder klein sind. Fang einfach damit an, einen Schritt nach dem anderen in deinem Alltag zu etablieren, mit Gott über deine Kinder zu reden, vor ihnen und mit ihnen zu beten. Das kann man machen, egal wie alt sie sind. Als letztes, der letzte Punkt, den ich noch mit euch teilen möchte, ist quasi der Preis, den es uns als Familie, uns als Eltern kostet, so ein Umfeld zu etablieren. Denn wir schaffen es nur dann, so ein Umfeld in unseren Familien zu gestalten, wenn wir dazu bereit sind, große Teile unseres eigenen Lebens dafür zu opfern. Das geht nur, ich wiederhole es, wenn wir dazu bereit sind, große Teile unseres eigenen Lebens dafür zu opfern. Und ich sage es mal hart und unverblümt, wenn jemand nicht dazu bereit ist, große Teile seiner persönlichen Lebensziele bis zum ersten Kind zu opfern, Stück weit aufzugeben, wer nicht dazu bereit ist, seinen Lebensrhythmus zu ändern, der sollte lieber erst gar keine Kinder bekommen. Wenn du nicht dazu bereit bist, dann fang erst gar nicht damit an. Sonst wird es dich teuer zu stehen kommen oder deine Kinder. Hier wieder ein Zitat von Timothy Keller. Ich hatte ihn letztes Mal schon angeführt. Auch zu diesem Thema hat er etwas sehr Gutes geschrieben. Wenn Eltern nicht für die nächsten 20 Jahre ihre eigene Unabhängigkeit empfindlich beschneiden, einen Großteil ihrer Freiheit und Zeit opfern, werden aus ihren Kindern keine seelisch gesunden, lebenstüchtigen Menschen. Ein ganz schön herausfordernder Satz. Damit will ich nicht sagen, dass alles in unserem Leben sich um unsere Kinder drehen soll und wir nur noch für sie leben. Wer das meint, aus der Predigt mitzunehmen, der hat mich falsch verstanden und sollte sie nachher zu Hause nochmal hören. Mir geht es darum, das hatte ich am Anfang gesagt, dass wir lernen, und dafür sind die Gebote Gottes da, dass wir lernen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Nur darum geht es. Aber ein Leben zu führen, das Gott ehrt, beinhaltet natürlich, ein Familienleben zu gestalten, das auch Gott ehrt. Eine Partnerschaft zu leben, die auch Gott ehrt. Und das funktioniert so, dass wir nicht uns selbst in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, sondern eben unseren Partner, wie wir es letzte Woche hatten, unsere Kinder. Und wenn wir das schaffen, unser Leben auf sie auszurichten, dann ehrt das Gott. Dann ist das ein Lebensstil, der ihm gefällt, wo wir einfach ihn als unseren Lebensratgeber berücksichtigen. Und der Auftrag für uns Eltern ist, dass wir einen Rahmen schaffen, wo unsere Kinder in diese Haltung hineinwachsen können. Nicht von jetzt auf gleich, aber langsam hineinwachsen können, dass sie genau das bei uns sehen und dann auch in ihrem Leben ausleben können. Und ich möchte weiterlesen, was Timothy Keller an der Stelle auch schreibt. Einer wird immer das Opfer bringen. Entweder sie bringen es oder ihre Kinder. Entweder sie nehmen vorübergehend ein Leiden auf sich, das ihren Kindern Heil bringt, oder ihre Kinder leiden für den Rest ihres Lebens. Ganz schön steile These, aber ich bin davon überzeugt, dass da sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt. Im 5. Buch Mose haben wir gelesen, dass es unser Auftrag ist als Eltern, unsere Kinder zu prägen. Wir sollen unsere Kinder prägen. Wir sollen sie dadurch prägen, dass wir die Werte Gottes, die Gebote des Alten und Neuen Testaments, dass wir sie hochhalten, dass sie in unserem Alltag Platz finden, sei es mit Versen an der Wand, an unseren Türpfosten, wie es heißt, oder dass wir einfach darüber reden, in der Bibel lesen, dass es einfach Teil unserer Familienkultur wird. So können wir unsere Kinder prägen. Es verlangt von uns Eltern aber einen sehr, sehr hohen Preis, dass das wirklich in unserem Alltag, in unserer Familie zur Kultur wird. Und ich weiß nicht, ob wir es erreichen können, wenn wir unsere Kinder schon von Anfang an von 8 bis 16 Uhr in Fremdbetreuung geben. Ich weiß nicht, ob wir es erreichen können, wenn wir unsere Kinder stundenlang vor dem Bildschirm parken. Ich weiß nicht, ob wir es erreichen können, wenn wir sie bei 10 verschiedenen Vereinen anmelden, damit sie da ja den ganzen Nachmittag über betreut werden. Dann werden unsere Kinder geprägt, auf jeden Fall. Unsere Kinder werden so geprägt, aber zum einen nicht von uns Eltern und zum anderen nicht in der geistlichen Weise, wie es im Predigttext heißt. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und je nach Lebenssituation muss man auch mal Kompromisse gehen oder Schritte gehen, die man selber auch nicht optimal findet. Kein Problem. Aber wenn wir als Eltern prinzipiell nicht dazu bereit sind, viel Lebenszeit, unsere Lebensstandard, unsere persönlichen Lebensziele zu opfern, werden unsere Kinder das Opfer für all das sein. Und das kann man nicht anders sagen. Die Realität lehrt das. Viele der Älteren, deren Kinder schon längst erwachsen sind, die bereuen, dass sie ihr Leben anders gestaltet hatten, andere Prioritäten gesetzt haben, weil sie genau das gemerkt haben. Meine Kinder sind das Opfer dafür geworden. Und ich war nicht bereit dazu, ein Opfer zu zahlen, in welcher Hinsicht auch immer. Ich habe jetzt sehr viel gesagt und ich hoffe, dass manches davon vor den Kopf stößt oder euch jetzt innerlich stark beschäftigt. Nehmt das mit. Einiges von dem, was ich gesagt habe, fußt natürlich auf meinem Bild von Familie, auf meinen Erfahrungen, auf meinen Wertvorstellungen. Und jeder von euch darf das anders sehen. Und ich freue mich darauf, wenn jemand nachher zu mir kommt und mich versucht, von etwas anderem zu überzeugen. Lasst uns darüber reden. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen, warum wir das so machen und nicht so. Warum der andere es so macht und eben nicht so. Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Und ich möchte jetzt zum Schluss, nachdem ich so viel gesagt habe, nochmal die Möglichkeit geben, einfach auf den Predigttext zu hören. Ich werde jetzt runtergehen und wir hören den Predigttext nochmal aus 5. Mose 6. Und spitz bitte deine Ohren. Höre darauf, was Gott durch diesen Text zu dir sagen möchte. Egal, ob du verheiratet bist, ob du Kinder hast oder nicht. Aber spitz deine Ohren ganz besonders, wenn du Vater oder Mutter bist und wenn ihr Kinder habt. Danach hören wir noch ein Musikstück.
Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte.